Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Tetz oder dem Lukas und wie immer mit Lukol oder Julian auf der anderen Seite der Leitung.
Ja, heute bin ich auch ein bisschen müde, Lukas. Mal gucken, wie das heute so wird. Ach.
Ja, wir sind gar nicht so früh. Naja. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, aber.
Ja, kann sein. Bevor wir jetzt aber groß in Smalltalk abrutschen, müssen wir erstmal eine Korrektur zu einer der Nachrichten aus der letzten Folge.
Ja, das ist das Problem, wenn man halt einen Podcast hat, der irgendwie nicht zeitaktuell ist und wo dann, während man aufgenommen hat und irgendwann hochlädt, noch Sachen passieren können. Letztes Mal hatten wir das mit Netflix gesagt, was alles wegkommt von Kase und wieder runtergenommen wird oder vielleicht nicht und so. Ist jetzt alles zurück. Jeder, der sich dafür informieren kann und will, konnte sich bestimmt da schon irgendwie informieren. Ist jetzt auf jeden Fall alles, was wir da drüber geredet haben, nichtig und ja, gut. Ist halt so.
Ja, gut. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wir hatten letztes Mal, glaube ich, so ein paar Sachen empfohlen gehabt, die man noch schnell schauen sollte. Jetzt habt ihr natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber das heißt nicht, dass man die Sachen nicht schauen sollte. Also haltet euch ran, Leute.
Ja. Also wir geben jetzt auch kein Update, ob die Sachen auch bleiben oder nicht, weil es kann immer noch passieren, dass jetzt auf einmal in den nächsten 2 Tagen wieder was anderes ist. Darum
ist jetzt egal. Dass wir so ein Pech, wenn wir vor 2 Wochen, wir nehmen auf, einen Tag später kommt die Nachricht, einen Tag später laden wir hoch und dass 2 Wochen später wieder genau derselbe News-Cycle passiert, das wäre so ein Pech.
Ich glaube, das war sogar am gleichen Tag, oder? Irgendwann danach. Das
kann gut sein.
Ja, aber das ist dann auch egal. Müssen wir nicht nochmal neu aufnehmen dafür. Das ist uns egal, ob wir falsch informieren. Die meisten Leute werden es schon irgendwie anders mitbekommen haben.
Moment. Wir haben es immerhin noch relativ zeitnah auf unseren Kanälen kommuniziert.
Wenn du das meinst.
Also es passt schon. Ja.
Gut, dann ein paar News, interessante News. Vielleicht, also zumindest das eine, was danach so kommt, aber das
ich ist. Ich weiß nicht, ist eigentlich alles relativ interessant.
Okay. Und zwar das erste.
Naja.
SAO ist ja jetzt gerade Alicization vorbeigegangen und am Ende der Episode, beziehungsweise in Japan, bei uns könnten wir das ja nie meistens sehen, wenn man irgendwie auf Wakanim, Crunchyroll, wo auch immer schaut. Es wurde SAO Progressive angekündigt, eine Adaption. Ist jetzt
du,
vielleicht.
Da hätte ich mal eine Frage.
Ja, ja.
Das ist eine Adaption vom 1-Grad-Arc, ne?
Mhm.
So wie das Promotional-Material aussieht. Habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen eher Asunas Sicht zeigt?
Stimmt also, das? Ich sag mal so, was ich nämlich sagen wollte ist, dass es wurde ja eigentlich schon irgendwann mal so die Aussage getätigt, dass sie alles von SAO adaptieren wollen. Und nach Alicization gibt es jetzt einen großen Arc noch, der ist noch nicht fertig, der wird noch die ganze Zeit geschrieben. Und es gibt so ein Zwischending, Moon Cradle heißt es, das hat jetzt ein bisschen was noch mit Alicization zu tun gehabt, das ist, sage ich mal so, ohne zu spoilern, diese 200 Jahre. Jetzt okay, hä, was, um was geht's da?
Aha, ja,
da 200 Jahre. Da werde ich nochmal drauf eingehen, wenn wir dann die Season besprechen. Und Progressive hat halt Reiki Kawahara, so heißt er, oder?
Mhm.
Ja, hat das dann vor, keine Ahnung, ich glaube 2012, ich glaube im gleichen Jahr, wo halt die erste SAO-Adaption rauskam, angefangen zu schreiben, wo es dann halt Flur um Flur um Flur, also richtig lange, 1-Grad-mäßig geht, also schön ausführlich. Und ja, da gibt es sowohl Sachen aus Sicht von Kirito als auch von Asuna. Speziell, soweit ich gehört habe, ist nämlich die Manga-Adaption davon stärker auf Asunas Seite, Sicht, also von Asunas Sicht aus. Bei der Light Novel weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das jetzt auch größtenteils Kirito ist oder zumindest glaube ich, der Anfang ist auch ein bisschen geteilter.
Okay, gut, dann bleibt aber für mich zu sagen, dass es vielleicht tatsächlich nochmal der dritte oder vierte Versuch wird, nochmal irgendwie in diese Serie reinzukommen. Ja, ich muss halt dazu sagen, der 1-Grad-Arc war schon nicht so gut geschrieben, aber es war immerhin noch unterhaltsam. Und er hat viele von den Elementen, die ich überhaupt nicht abkann, Viele von den Elementen, die ich überhaupt nicht abkann, hat der noch gar nicht so drin gehabt. Zum Beispiel dieses viele zusammensitzen und einfach random Bullshit hin und her erzählen. Also so diese Exposition-Dumps, die ja später relativ, ja, weitreichend waren.
Mhm.
Und auch die, ich sag jetzt mal, Vergewaltigungsszenen waren da auch noch nicht so stark drin vertreten. Ich hoffe einfach, dass eben diese beiden Elemente auch in Progressive nicht auftauchen. Und dann kann man sich das vielleicht sogar angucken.
Ja. Und man muss
auch. Deswegen werde ich es nochmal versuchen.
Und das natürlich sagen, dass die gleich oder mehr oder weniger das gleiche Team wahrscheinlich, die jetzt für die oder für die Alicization-Adaption zuständig waren. Und es sieht ja, habe ich ja schon oft gesagt, audiovisuell echt gut aus. Und ich persönlich, das werde ich dann auch noch wahrscheinlich in der Season Review dann noch sagen, hoffe, dass zumindest vielleicht der Director oder zumindest die, die für die Adaption verantwortlich sind, das heißt, die irgendwelche Änderungen und so weiter machen, dass da sich vielleicht ein bisschen was ändert. Und natürlich, ich war schon leicht gehypt, als ich das Bild gesehen habe, weil einfach Asuna auf der Key-Visual drauf ist. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil sie ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, immer noch der interessantere Charakter. Und da schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht, weil wir haben noch keine Ankündigung, glaube ich, vom Jahr, ne? Also wir wissen noch nicht, ob nächstes oder übernächstes oder so.
Ja, ich weiß nicht. Das müsstest du ja dann wissen.
Ja, zumindest auch so kann ich sagen, dass Progressive ist noch nicht wirklich weit. Ich glaube, die sind gerade bei Ebene 8 oder so. Kommt das hin?
Oh, okay.
Oder 9, 10. Irgendwie auf jeden Fall nicht wirklich. Also ich glaube, noch nicht mal die 10 oder so ist erreicht.
Obwohl man ja auch sagen muss, so wie ich das verstanden habe, war bei Sword Art Online die Geschichte ja auch so, dass die für den ersten Floor fast ein Jahr gebraucht haben oder so und dann Stück für Stück deutlich schneller geworden sind, weil einfach die Strukturen dann da waren und die Leute das Spiel verstanden haben.
Ja, aber wenn du dir trotzdem so denkst, dass es dann irgendwie bis irgendwas 70 geht, dann ist schon so.
Ja gut, aber die Ebenen werden ja auch noch dazu kleiner.
Ja,
okay, mal schauen. Ich sag nur, es könnte interessant werden. Ich könnte hier stark unterstrichen, weil ich würde mal nicht davon ausgehen.
Ja, war auf jeden Fall eine tolle Nachricht. Und jetzt kommen wir auch zu der tollen Nachricht. Attack on Titan kommt noch dieses Jahr, Lukas.
Ja, ich fand's interessant, wie das bei uns angekommen ist, mehr oder weniger. Weil das ist ja zusammen mit diesen Simulcast-News gekommen, oder?
Ja, also es war ja erstmal so, okay, Studio Mappa und dieses Jahr eine Herbstseason. Dann hat man nichts mehr davon gehört. Nirgendwo gab es ein Datum, dann wurde mal von hier und da vielleicht was weggestrichen und nicht weggestrichen. Dann kam jetzt vor 3 Tagen Crunchyroll Funimation und bei uns Wakanim, die gesagt haben, dass sie Attack on Titan dieses Jahr ausstrahlen werden als Simulcast, wo auch schon so, okay, Datum wurde nicht gesagt, dieses Jahr wirkt schon so ein bisschen so, hä? Dann gab es so ein paar Leaks auch schon vorher, die gesagt haben, dass nämlich auch nicht irgendwie eine Two-Core ist, sondern das sind irgendwie dann so krumme 30 Episoden. Und dann die meisten, okay, 30 Episoden, das heißt, wir werden vielleicht in der Season irgendwann mittendrin mal so anfangen, November oder so, wer weiß. Und jetzt ist das Datum auch draußen, dass in Japan fängt es am 7. Dezember an und am 6. Dezember bei uns. Und wie bereits erwähnt, Wakanim ist ja eine kleine Änderung, ne?
Ja, ich muss aber sagen, wenn man sich das so anschaut, dass die letzte Season zum Beispiel von MAPPA produziert wird, da habe ich kein Problem damit. Mit dem Regisseur, den die einsetzen, habe ich kein Problem. Mit dem Scriptwriter habe ich kein Problem. Also das sind alles Leute, wo ich weiß, okay, die haben schon gute Sachen gemacht, die können das. Die können auch einen Attack on Titan adaptieren. Dass das nicht bei Kasee erscheint, ja okay, dann erscheint es halt bei Wakanim. Also ich habe da keine großen Loyalitäten. Also ein paar Sachen sind mir lieber als andere, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, den gönne ich es nicht oder so.
Naja, bei Kasee kann es ja immer noch erscheinen. Das ist jetzt bloß, der Simulcast ist nicht bei Anime On Demand, ja, wie die anderen.
Genau. Ja, insgesamt, was bleibt da groß zu sagen? Ich habe ja Attack on Titan Anfang des Jahres aufgeholt, damit ich jetzt in die finale Season einsteigen kann. Ende des Jahres, damals dachte man noch Herbst-Season. Ich muss sagen, Attack on Titan, die erste Staffel war für mich so ein bisschen Gateway wieder zurück zu Anime und die anderen Sachen, die zweite Staffel kam so zeitverzögert für mich, dass ich das irgendwie nicht so richtig genießen konnte. Und als ich es jetzt aber nochmal alles zusammen durchgeguckt habe, ja, ist schon eine gute Serie, wird wahrscheinlich auch ein Klassiker und deswegen kann man sich, glaube ich, auch auf die finale Staffel jetzt freuen.
Ja, ich muss sagen, ich finde es zwar cool, dass Attack on Titan bei Wacker Nim ist, weil zumindest denke ich mal, da wird die Infrastruktur ein bisschen besser sein als bei Anime On Demand, wo dann jedes Mal die Folge oder als die Folge rauskam, alles abgestürzt ist und man erst mal ein paar Stunden sich nicht einloggen konnte.
Ach stimmt, das hatte ich ja gar nicht mitbekommen, weil ich es ja nachgeschaut habe.
Ja, aber das Komische wird dann nämlich sein, wie wird das Ganze aufgeteilt sein? Falls zufällig mal Anime On Demand wirklich mit Crunchyroll sich austauscht, dann sind die ersten drei Staffeln dort, dann die eine Staffel bei Wakanim, dann wieder mit den, sage ich mal, Casual-Usern, wo man dann vielleicht sagen würde, wenn das dann am Schluss abgeschlossen ist und es ist eine richtig geile Serie und man vielleicht normalen Leuten das auch mal empfehlen will, die sich nicht so unbedingt für Anime interessieren, dann auf Netflix, aber wie wird es dann sein? Bei Anime On Demand Kase, die könnten das eher mal vielleicht noch auf Netflix machen, aber dann Wakanim ist dann die letzte Staffel bei so einem komischen Anime-Service und so.
Okay, ich hoffe ehrlich gesagt, Netflix hat bisher nur die erste Staffel ausgestrahlt, richtig?
Ja, ich glaube, ich habe mal gedacht, es wäre auch noch mal die zweite gewesen, aber ich glaube nicht. Liegt auch daran, dass die so lange brauchen. Ich glaube, die dritte Staffel ist noch nicht mal komplett irgendwie auf Blu-ray und
Ja,
sowas raus, ne?
das stimmt, das dauert immer länger.
Ja.
Was für mich ein absolutes Wunschszenario wäre, wenn die Leute von Wakanim und die von Crunchyroll sich zusammensetzen und für diese eine Serie, was wie gesagt nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Leute, ein Gateway in diese Anime-Geschichte ist, beziehungsweise wieder in diese Anime-Geschichte ist. Deswegen würde ich mir echt wünschen, dass die beiden sich einigen, dass Attack on Titan dann in Gesamtheit auf Crunchyroll, Anime On Demand und auf Wakanim zu sehen ist und dass eben die Rechteinhaber, die das ursprünglich lizenziert haben, beziehungsweise die die Lizenz noch halten, dann halt einfach den entsprechenden Erlös davon bekommen. Weil bei Crunchyroll ist es ja auch so, dass der Erlös von verschiedenen Serien dann an die Studios in Japan weitergeleitet wird und dass eben dann der Prozentsatz, den normalerweise Crunchyroll genommen hätte, bei einem Stream von Attack on Titan dann eben an Wakanim geht. Sowas in der Richtung. Also, dass du alles auf allen Plattformen hast und dass aber die Plattformen, die das ursprünglich lizenziert haben, dass die eben dann den Erlös davon bekommen. Würde man sich so einigen können, denke ich mal, dass das auf jeden Fall in Deutschland auch noch ein absoluter Klassiker wird, auch unter normalen Serienfans. Kann man da keine Einigung finden, wird es, glaube ich, etwas schwieriger. Und ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass es früher oder später auf Netflix landet. Aber mit früher oder später meine ich eher so 5 Jahre, also vielleicht noch länger, also der Zeitraum, bis es komplett auf Deutsch ist, plus dann noch mal so 2 bis 3 Jahre. Deswegen, ja, wäre mir diese Lösung mit den Anime-Streaming-Plattformen echt lieb und wenn es danach den Weg auf Netflix irgendwann findet, wäre das sogar noch besser. Aber das ist absolute Traumtänzerei, es wird wahrscheinlich nichts.
Ja, und jetzt kommen wir auch noch zur nächsten Streaming-Anbieter-News. Alter, Lukas, ich könnte mich so aufregen. Jetzt machen sie wirklich
Ja.
Anime-Strike bei uns. Das kann nicht euer Scheiß ernst sein.
Nachdem man ja schon gemerkt hat, wie gut es funktioniert, also nachdem man gemerkt hat, dass es überhaupt nicht funktioniert.
Alter, ich könnte mich so aufregen. Als ich es gelesen habe, ich konnte nicht mehr. Und zwar, es geht in News, dass jetzt Anyverse, wo wir ja schon gesagt haben, die jetzt so als Amazon-Channel gestartet sind, wo das zumindest da so war, dass KSM ihre ganzen Filme und was weiß ich, Lizenzen da halt angeboten haben, das meiste Deutsch ist, die bieten jetzt für die nächste Season Simulcasts an. Und zumindest, wie es hier zu sein scheint, also wenn ich jetzt so durchlese, also steht nichts, dass irgendwie die Simulcasts vielleicht noch woanders sind oder so. Und wenn die hier wirklich nur
Ja,
da
die
sind,
scheinen ziemlich exklusiv zu sein.
Alter, das ist nicht euer Scheiß Ernst, gell? Das kann nicht euer fucking Ernst sein. Man muss sowohl Prime zahlen als auch
Also,
das. Nope. Nope.
Also, du hast es gerade schon gesagt, diese Amazon-Channels sind etwas schwierig, weil du musst sowohl Amazon Prime zahlen, als dann auch noch für einen Channel zahlen, der dann irgendwie 10 Euro im Monat kostet oder so. Also schon ein happiger Preis, nicht irgendwie so, ja, 2,50 und du hast halt Zugang zu haufenweise Zeug. Wie gesagt, immer mit dem Hintergedanken, das ist zusätzlich zu eurer Amazon Prime Subscription. Also ihr müsst schon Geld bezahlen, um die Möglichkeit zu haben, dort Geld zu bezahlen, um das zugänglich zu machen. Und dazu, die zwei Simulcasts, die die anbieten, sind eher, ja, nee.
Also der eine wird wahrscheinlich
beliebt sein. Hast du dir das angeguckt? Also die Simulcasts, die angeboten werden, ist zum einen Akudama Drive und zum anderen The Irregular at Magic High School Visitor Arc. Zu dem zweiten, also zu The Irregular at Magic High School, das ist so eine Light Novel Adaptation, die eher so mittelmäßig ist.
Aber viele
Fans. Und davon Fans halt der nächste Arc. Ja.
Darum habe ich ja gesagt, das ist, ich glaube, also das wird also auf jeden Fall viel geschaut werden. Aber ob es jetzt auf Anyways geschaut wird.
Genau, das ist der Punkt. Hat das so viel Pull, dass die Leute zusätzlich zu ihrer Amazon Prime Subscription auch noch diese Subscription nehmen? Weiß ich nicht. Dann Akudama Drive ist von Studio Pierrot. Ich glaube. Ich weiß nicht, ich habe es im Seasonal Chart mir angeguckt und habe mir gedacht, das ist nichts für mich. Ich weiß nicht, ob das Original war oder ob das
auch irgendwas... Ich glaube, es müsste gewesen sein, Original.
Ja, auf jeden Fall, ja, ich habe ein mittelgroßes Problem mit Studio Pierrot. In dem Sinne, dass die früher ein paar Sachen gemacht haben, wo ich echt sage, ah, ist echt cool, ist echt gut geworden. Mittlerweile habe ich aber eher so das Gefühl, dass das, was die animieren, wenn sie keine Freelancer nochmal irgendwo reinholen, ist nicht so toll. Und dazu muss man halt auch noch sagen, dass dass auch dieses Akudama Drive jetzt nichts besonders Originelles ist oder was ist, wo man sich unbedingt anschauen müsste. Ich habe im Seasonal Chart kurz überlegt, ob ich da reinschauen soll, einfach weil es Original ist. Hab mich dann aber dagegen entschieden und hätte ich gewusst, dass es bei Universe läuft, hätte ich mich auf jeden Fall dagegen entschieden. Da hätte ich überhaupt nicht erst drüber nachgedacht. Was Universe noch hat, sind so ein paar kleinere Shows. Also jetzt zusätzlich neu, wo ich aber auch nicht sagen würde, dass es sich lohnt. Dann Overlord Staffel 3, wo ich denke, dass es bestimmt einen gewissen Pull hat, also ordentlichen Pull. Und In This Corner of the World, was glaube ich auf Netflix schon seit Jahren läuft und auch immer noch läuft.
Hast du den jetzt eigentlich schon geguckt gehabt?
Was, In This Corner of the World?
Ja. Hab ihn besprochen.
Wir haben, glaube ich, im Podcast sogar schon drüber geredet.
Ja, das kam nämlich in den Sinn, aber ich war mir gerade nicht mehr sicher.
Ja, nee, ist ein guter Film.
Ja, genau. Hört euch dann schon mal den Podcast an und guckt es vielleicht, weil das ist ein sehr, sehr guter Film. Also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Und stimmt, ja. Da kommt ja auch demnächst, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dieses Jahr verschoben wurde wegen Corona, die Extra-Version, wo da nochmal irgendwie 40 Minuten mehr oder sowas.
Der Film geht doch aber auch schon 2 Stunden 20
ja, Minuten. Ja, der kratzt so. Nämlich, glaube ich.
Ich glaube, da haben wir auch schon drüber geredet.
Ja, der kratzt dann mit der Extralänge an der Marke an des längsten Anime-Films. Ich glaube, das ist dann nur auf Platz 3. Nach Haruhi und nach dem, was war es, Battleship Yamato, glaube ich, irgendein Film.
Mhm.
Irgendeine von den Filmen.
Das kann sein.
Ja, darum mal schauen.
Alles klar. Gut.
Ja, aber das ist auf jeden Fall wieder so eine Negativnachricht, wo ich mir denke, ey, jetzt in Zukunft haben wir jetzt vielleicht kein Anime on Demand mehr, beziehungsweise Crunchyroll und Anime on Demand gehen zusammen. Aber dann kommt wieder was Neues, ist nicht euer Ernst.
Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Amazon es versucht. Weil die haben es bei einem deutlich größeren Anime-Markt mit dem nordamerikanischen Markt versucht, eben genau dasselbe zu machen. Und das ist glorreich gescheitert. Jetzt versucht man es im deutschen Markt, der wesentlich kleiner ist. Und so wie ich das wie ich das einschätze, ich bin mir da nicht 100% sicher, ist der deutsche Markt auch ein bisschen weniger bereit für so Streaming-Services so viel zu zahlen.
Ja, das ist ja aber, glaube ich, auch nicht, das ist ja nicht direkt von Amazon, das ist ja hier KSM, die es vorangebracht haben, weil das hatten wir auch schon vor ein paar Monaten besprochen, die ja von Koch aufgekauft wurden. Es kann sein, dass da halt einfach Neuorientierung und vielleicht wollen sie für die anderen deutschen Anbieter, wie hatten wir ja schon Animoon, was gibt's, Leonine und die ganzen Lizenzen, die Lizenzen bekommen, dass die halt irgendwie da verwertet werden oder so, keine Ahnung.
Ja, wie gesagt,
Business, Consumer,
schlecht. Ich sehe das halt etwas kritisch, also ich sehe da keine große Zukunft bei.
Ja. Keine große Zukunft hat auch das Akipapas Festival 2021, Lukas, denn es wird nicht im Kino stattfinden.
Das war ganz schön smooth. Ja, genau. Wir berichten ja normalerweise immer über das Akipapas Festival, Podcast-Tradition, seit den letzten zwei. Ja, es wurde jetzt aber noch nicht gesagt, dass es als Digital-Event oder so stattfindet. Ne? Es wurde nur gesagt, dass nach Alternativen gesucht wird.
Ja, es wird
an, Alternativen gearbeitet.
Richtig, wird. Aber das Fate Stay Night-Ding wird wahrscheinlich gar nicht kommen, denke ich. Weil da kann ich mir schwer vorstellen, dass sie ein digitales Event veranstalten wollen. Wie es dann aussieht mit Kino, zumindest in Australien, Neuseeland und Frankreich, gab es jetzt Screenings von Heaven's Feel 3, aber ob das dann bei uns irgendwie so gemacht werden kann, keine Ahnung, weil was sie sich dabei denken. Mal sehen. Weil ich glaube zumindest auch so, wenn man sich überlegt, wie lange dauert das denn immer. Also jetzt ist Heaven's Feel im August gewesen, ne? 6 Monate.
Mhm.
Dann Lizenz, keine Ahnung, wie lange das dann dauert, bis wir das dann irgendwie sehen können, anschauen können oder so.
Ja, ich finde es auf jeden Fall äußerst schade, weil es hat sich jetzt in den letzten, ich glaube, wir waren auf den letzten 3 Akipapas-Festivals und das hat sich eigentlich so in meiner Jahresplanung schon ganz schön etabliert, weil das ist echt eine coole Sache und es ist ein bisschen schade, dass es jetzt so nicht stattfindet.
Ja, das heißt, wir haben dann auch keinen Nico im Podcast oder so, müssen wir ihn irgendwie anders reinkriegen.
Ja, vielleicht. Da müssen wir uns vielleicht auch noch mal was überlegen.
Gerade weil das auch da könnte...
Je nachdem, was...
Ha? Da könnte auch mal Promare gezeigt werden. Das habe ich mir gedacht, das ist endlich vielleicht 21. Und wenn es da nicht gezeigt worden wäre, dann wäre aber ganz schön was abgegangen. Oder vielleicht geht es auch ab, weil es wird ja nach einer Alternative gesucht. Mal gucken. Aber ehrlich, es kann nicht sein, dass sie immer noch keine Promare haben.
Also je nachdem, wie die das letztendlich umsetzen, müssen wir dann gucken, was wir da draus machen. Ich glaube, mehr dazu kann man eigentlich nicht sagen. Die große News ist halt einfach, dass es so nicht stattfindet. Ja.
Traurig.
War aber eigentlich zu erwarten.
Machen wir dann eine Sonderfolge, wo wir dann über unsere tollen Erinnerungen des Akipapas Festival der letzten Jahre noch ein bisschen schwärmen.
Oh, wir können...
Nachruf.
Wir können das 2017er besprechen. Haben wir noch keine Podcast-Folge dazu.
Gott, kann ich mich garantiert gar nicht mehr erinnern. Du kennst ja meine mein Gedächtnis. Das ist meistens nicht so gut.
Doch, da haben wir doch...
Jetzt überlegen, was darf man sagen?
Wir haben doch Your Voice dort geguckt. Das war doch schön.
War das mein erstes Mal? Also wechsle ich jetzt immer.
Das war beim ersten Mal.
Das war Your Voice.
Das war Nonon Biori und richtig. Das dritte Mal haben wir diesen...
Sikano war der.
Sekano als erstes geguckt, genau. Danach hatten wir die Kurzfilmsammlung geguckt.
Nee, die Kurzfilmsammlung war auch, war nicht letztes Mal. Das war nicht bei Sekano.
Ja, nee, Moment. Lass uns weitermachen.
Okay, gut, dann News sind jetzt so, glaube ich, abgehakt. Nochmal schnell gucken. Ist gerade irgendwas reingekommen? Nein, es wurden noch nicht irgendwie irgendwelche Sachen von Netflix runtergenommen. Gut. Dann hatten wir letztes Mal schon
Sachen hochgeladen.
Ja, wir hatten letztes Mal schon überlegt, ob wir das reinbringen sollen, weil wir über Ride Your Wave geredet haben. Weil ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast vorher, also vor der letzten Folge schon mal erwähnt habe, dass ich jetzt Wave Listen to Me angefangen hatte. Das habe ich dann
halt. Du hast es auf jeden Fall auf Twitter erwähnt.
Ja, sicher. Ach so, ja, bei der hast du meinst, als ich dir die Antwort gegeben habe. Ja, ich habe das halt zum Sport geschaut und weil ich dann nur so zumindest Sport mache, wo ich dann auch was anschauen kann, ist nur so zwei bis dreimal die Woche. Darum hat es halt ein bisschen gedauert. Und ich muss ja jetzt nicht jeden Podcast sagen, so, ja, jetzt bin ich bei 4 Episoden. Jetzt bin ich bei 7 Episoden. Darum habe ich es, glaube ich, einfach gar nicht gesagt. Aber du hattest ja viel Freude dieses Jahr in der Frühlings-Season, als Wave Listen to Me gelaufen ist.
Ja, ja, müsste die die Spring-Season, die Frühlings-Saison gewesen sein.
Ja, und kannst du dich noch gut dran erinnern?
Ja, kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Ja, nee, okay. Warum eigentlich? Warum kann ich mich gut dran erinnern? Nee, ich fand das insgesamt sehr, es war auf der einen Seite sehr spaßig, auf der anderen Seite hat man da auch sich selbst so ein bisschen gesehen, als jetzt junger Erwachsener, der noch so ein bisschen, an der Kreuzung des Lebens steht und überlegen muss, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was fange ich mit meinem Leben an? Da ist es, glaube ich, ein relativ interessanter Titel für mich gewesen, der relativ gut resoniert hat. Dazu halt auch noch dieses Thema als Late-Night-Radio-Show, die kaum jemand hört, hat natürlich mich als jemand, der in einem Podcast mitmacht, den kaum jemand hört, sehr angesprochen. Also insgesamt, das ist, glaube ich, sehr, es hat mich einfach berührt und ich konnte mich gut damit identifizieren und dann Bezug aufbauen. Deswegen hat es mir relativ viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe aber auch gesagt in meiner Season, als wir die Season besprochen haben, dass das mit Sicherheit nicht was für jeden ist, aber es nicht schaden kann, da reinzugucken.
Ja, bei mir war es ja so, also ich habe es ja dann auch auf meine Plan-to-Watch-List genommen. Und auch in der Spring-Season war das so einer der Titel, wo ich dann überlegt habe, ob ich ihn anfangen soll oder nicht. Und dann, man braucht immer so, oder man muss die erste Hürde überwinden, indem man die halt die erste Episode anschaut, weil ich dann nicht gemacht habe. Aber jetzt habe ich es ja aufgeholt. Und du hast mir das ja auch damals schon schmackhaft gemacht mit, es sind jetzt erwachsene Leute, das heißt nicht irgendwelche Teenager und selbst noch nicht mal College, beziehungsweise ich habe gerade gesucht, ich weiß gar nicht, wie alt Minere ist. Wie alt würdest du jetzt schätzen? 30 oder was?
Eher so Ende 20, Ende Anfang 20. 30 vielleicht. Also so irgendwo der Bereich zwischen 27 und 32 vielleicht.
Anime-Alter ist immer so schwer. Die könnte auch einfach so sein, so ja, ich bin eigentlich 21. Genau, was? Okay.
Ja. gut. Steht aber, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das wird auch nie direkt gesagt.
Ja. Dann halt natürlich Voice-Acting für, wenn es um Radio geht und so weiter, ist natürlich auch super. Und auch Podcast hast du ja schon erwähnt, radiomäßig, dass es sich so ein bisschen überschneidet. Ja, dann habe ich das halt angefangen und muss auch sagen, dass es mir eigentlich echt gut gefallen hat. Was ich dann nicht so erwartet hatte, ich habe, glaube ich, dann, ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon erfahren hatte oder jetzt erst später, es ist ja vom gleichen Mangaka, weil ich dachte eigentlich, es wäre ein Original gewesen, aber es ist halt eine Manga-Adaption. Und der gleiche Mangaka von Blade of the Immortal, weiß ich ja auch, glaube ich, in der Spring Season. War das auch? War das gleichzeitig?
Kann das sein? Oder war es vorher? Es kann sein. Das kann
ja, was so gelaufen ist, wo ich ja da bei dieser wahrscheinlich eher okayen Adaption aber auch echt cool fand. Und das hat mir dann auch, glaube ich, so vom Stil her gut gefallen. Aber ich habe dann schon gemerkt, oh, weil ich dachte, okay, das ist ein Original-Anime, das heißt, der wird wahrscheinlich gut super so an sich abgeschlossen sein, aber da ist ja natürlich auch wieder das typische Ding, okay, ist offen und wahrscheinlich werden wir nie wieder irgendwas davon bekommen, weil das schon sehr nischig ist oder nischiger. Da war ich dann okay, war ein bisschen enttäuscht. Gab halt so ein paar Sachen, wo ich auch dachte, okay, das ist jetzt für mich, glaube ich, ein bisschen langweilig. Speziell halt zum Beispiel sowas, wo sie in ihren Fantasiewelten ist, Schrägstrich, also sowas wie mit dem Bär, mit am Schluss dem Alien-Zombie-Ding.
Ja, das ist das, ja gut, das ist ja hauptsächlich das, was sie erzählt, was
sie in dieser Radioshow erzählt, dann
halt verbildlicht.
Ja,
es ist halt interessanter, als einfach nur eine Person zu sehen, die da sitzt und über irgendwas spricht.
Ja, das war für mich nicht viel interessant. Es gab halt so ein, zwei gute Gags beim zweiten Mal. Aber gerade so speziell für mich der Bärenkampf, der ja auch einmal noch mal so ein bisschen wiederholt wird, da dachte ich schon, okay, das wäre jetzt wirklich mal was, wo ich dann einfach nochmal vielleicht sogar aufs Handy gucken würde oder vorspüren, weil es mich echt nicht interessiert hat, weil okay, so viel anderes viel interessanter ist.
Ich fand das vom Voice Acting eigentlich ziemlich interessant.
Ja, das kann, da kann ich auch auf dem Handy gucken. Bären.
Ja, genau.
Das, das meine ich ja.
Aber ich finde tatsächlich auch, dass in diesen Radioshows an sich zwar die Stärke von den Voice-Actern liegt und auch die, die Stärke von ja, eben dieser Radioshow, aber dass das, was außenrum passiert, eigentlich für die Serie interessanter ist.
Ja. Als die Serie kann man auf jeden Fall sagen, sie lebt von ihren Charakteren, weil die sind richtig stark. Das ist also wirklich, Minare ist einfach, würde ich jetzt vielleicht nicht befreundet sein im richtigen Leben, aber so zuzusehen ist halt mega lustig und gibt halt echt so super gute Gags. Dann, was mir aufgefallen ist, was natürlich auch, glaube ich, im Opening oder im ED, eins von beiden, im Fokus ist, das ist halt starke Frauencharaktere. Also es sind ja so drei, vier Stück, ich muss gerade überlegen, oder vier Stück, vier Frauen, die schon so, die noch nicht alle ihre, so sage ich mal, Entwicklung oder auch ihre Arcs wahrscheinlich gehabt haben jetzt in diesen 12 Episoden, wo man auch schon viel dann wahrscheinlich in Zukunft haben wird. Und halt einfach, die Serie lebt halt davon mit diesen zum Beispiel, was man halt hervorheben kann, sowas wie der Exorzismus und sowas, das ist halt einfach göttlich. Das ist so großartig.
Und das Gute ist, du hast da diese relativ ernsten Storylines und die sind so lange ernst, wie es noch Sinn macht, ernst zu sein. Und wie es noch spannend ist. Und dann, wenn es so eigentlich schon nicht mehr spannend ist, dann kommt noch mal die Punchline, dann kommt der Witz, dann, okay, das war jetzt alles ein Missverständnis. Wie gesagt, gerade dieser Exorzismus macht das ganz, ganz stark. Habe ich auch laut losgelacht, als das aufgelöst wurde.
Ja, die ganzen Folgen waren einfach super. Da bin ich auch ganz froh, dass ich das in Anführungsstrichen bingen konnte, beziehungsweise nicht irgendwie eine Woche, sondern so zwei Tage oder drei Tage mal warten konnte. Mhm. Weil es wurde ja auch zwischendrin dann so nochmal gesplittet und sowas, darum. Ja,
und ich glaube auch, dass das besser so ist. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon viel über Wave Listen to Me geredet in den Previews und in der im Abschluss. Und ich möchte es hier einfach nur nochmal empfehlen, weil es ist gut, es macht Spaß und vor allem du siehst haufenweise Charaktere, die keine Klischees sind. Also du hast, glaube ich, maximal einen Charakter dabei, wo du dir denkst, ah, okay, der ist jetzt schon ein bisschen klischeehaft gehalten. Alle anderen sind irgendwie nochmal so realistischer und ja, machen Spaß und hast du so noch nicht gesehen. Interagieren zusammen, aber auch auf eine ja, spannende und lustige Art und Weise. Daher
und auch
auf jeden
dann,
Fall eine Empfehlung wert.
Ja, am Ende, also die Charaktere haben dann einen schon so sehr am Herzen gelegen, dass speziell am Ende war man schon ein bisschen stolz drauf, was sie so geleistet haben, gerade in der letzten Episode, ne? Da habe ich schon so gedacht, so, puh.
Da, ja, die auch, letzte wenn du Episode war auch nochmal ein heftiger Payoff.
Ja, wo dann so, okay, du bist jetzt eigentlich kein richtiger Charakter, aber ich bin trotzdem stolz auf dich. Ja, und dann kommen natürlich noch die Cliffhanger zu. Oh, es geht jetzt nicht weiter. Oh Mann. Ja. Aber auch so Sachen, keine Ahnung, wo es dann auch mal so geht mit ihrem Vater und so weiter, der dann irgendwo betrunken rumsitzt und dann Telefonate und so weiter. Ich muss auch sagen, es ist halt nicht so, wie man sich vielleicht in japanischen Medien oft, also Minare speziell, nicht so eine Person, die in japanischen Medien und so weiter so verkauft wird. Sie ist kein richtig harter Need. Sie ist jetzt auch nicht irgendwie voll erfolgreich oder sowas.
Ja.
Sondern sie hat halt irgendwie so einen Part-Time-Job einfach, ist halt mit 30 und labert halt alle Leute voll und sowas. Das fand ich dann schon so mal was anderes. Das war, kann man auf jeden Fall so sagen.
Ja.
Gut.
Das auf jeden Fall, aber so ein Charakter wird nicht nur in Anime und japanischen Medien nicht oft gezeigt. Bei uns eigentlich genauso. Entweder jemand, der in dieser Position startet, hat auf einmal irgendwelche super krassen versteckten Talente.
Ja, oder hat sie ja auch. Prinzip,
ja, gewissermaßen ja.
Okay, dann, was ich jetzt zuletzt geschaut habe, auch noch war, Oreski kam nämlich eine OVA raus, wenn man sich noch vielleicht dran erinnert, das war irgendwann letztes Jahr oder sowas, Harem, was versucht hatte, so ein bisschen Parodie zu sein, aber dann auch nicht so ganz war, das meiste sich noch gehalten hat. Da hatten wir ja damals drüber, oder ich hatte damals fertig geschaut, du hast nicht fertig geschaut und hab zumindest gesagt, dass du dir noch das Ende angucken sollst, was wir 5 Minuten nach der Aufnahme dann auch nochmal zusammengetan haben.
Und aber halt auch wirklich nur so die 5 Minuten von dieser relevanten Szene, die du beschrieben hast.
Ja, nee, es war einfach die letzte Episode, die letzten 6 Minuten waren es oder so. Einfach, weil es schon gut war, lustig. Und jetzt wurde halt mit der OVL, die so, wie lange ging die? Eine Stunde, Stunde 10 oder sowas, wurde das Ganze beendet. So wie ich jetzt auch verstanden habe, ist jetzt trotzdem, also ist nicht perfekt adaptiert worden, sondern halt nochmal ein bisschen zusammengequetscht, dass man das in diese eine Stunde noch so ein bisschen reinkriegt. Und ja, was soll ich sagen? Es war so ein bisschen weird, weil das, was halt am Ende gemacht wurde, wurde halt dann in dieser OVA halt zu Ende getan. Aber es wurde noch gleichzeitig, du kennst vielleicht noch Sunshine, sein Kumpel da, der hat dann seine komplette Charakterentwicklung gehabt. Es wurde halt so mehr oder weniger zweigeteilt, wo er die ganze Zeit eigentlich so der zweite Hauptcharakter war, der jetzt voll Charakterentwicklung kriegt und alles so erklärt wird, weshalb er so ist und er voranschreitet und keine Ahnung was. Und ich so, okay, das gefällt mir sogar gerade ein bisschen besser als so das andere. Weil das andere echt so, es ist ja auch ein Harem-Anime gewesen, aber das ist natürlich so ein Harem-Anime, wo du eigentlich schon wusstest, okay, es ist eigentlich klar, wer der Gewinner ist, oder? Also, das kann mir niemand erzählen, dass irgendjemand davor sitzt und denkt, dass die eine Person oder die andere Person außer diese eine Person irgendwie gewinnen kann.
Naja, das ist ja aber auch bei Harem-Anime nicht allzu selten so. Ja.
Und das heißt, das war auch noch nicht mehr interessant. Aber sie schaffen es sogar mit diesem Ganzen, dass sie es nicht auch richtig auflösen. Es ist zwar ein guter Gag, aber sie lösen es halt nicht richtig auf. Was halt ganz lustig ist, weil sie dann halt natürlich wieder, also das Ende ist mehr oder weniger so ein bisschen so halb so Bromance. Also erstmal, sie trauen sich nicht, dann geben sie Bromance, wo man so sieht, okay, ist vielleicht ganz cool, weil dann so Aussage Bros before Hosts ist vielleicht auch so, okay, weiß ich ja nicht. Aber dann am Schluss machen sie doch wieder so einen halben Schlenker. Ja, ihr wisst ja, wer es ist und wir geben euch noch ein bisschen was. Und so, wieso macht ihr denn die Szenen davor? Und ach, das war sehr unbefriedigend dann, fand ich persönlich. Der Gag war zwar ganz okay, aber der hat dann das Ganze schon so ein bisschen, ne? Dann war halt auch schon dieses Ganze, wie das halt ausgeführt wurde, sage ich mal, die Challenge, die am Ende der 12. Episode da aufgestellt wurde, wurde halt da gemacht. War jetzt auch so, okay, es war dann so ein bisschen, der eine hat seinen Plan, der andere hat dann gewusst, dass er den Plan hat und der andere hat aber gewusst, dass er weiß, dass er den Plan hat. War jetzt kein allzu großer, lustiger Twist oder so. Die Mädels sind jetzt auch nicht gerade alle, haben viel Screentime bekommen. Dann, was ich mich gefragt habe, weil zwischenzeitlich wurden halt so Mädchen vorgestellt, die kamen dann noch so, hatten eine Funktion, aber weil sie so Character Designs hatten, die sehr nach Nebencharakter, der bisschen mehr zu tun hat, sag ich mal so, aussah. Ob das vielleicht Charaktere aus der Novel waren, die irgendwie noch als Harem Mitglied mit reingekommen wären, weiß ich jetzt nicht. Fand ich ein bisschen schade, weil die Character Designs von der einen war sehr, sehr gut. Das hätte mir gefallen, wenn sie dabei gewesen wäre. Und sonst, ja, war okay. Aber jetzt so wie auch die Staffel, wo es dann darum ging, dass es irgendwie eine Parodie sein soll, aber nicht so ganz, war das da auch. Und auch als die verdammte Bank nochmal vorkam, war auch nicht so gut wie in der Serie. War ich auch ein bisschen enttäuscht. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich weiß nicht, das zieht sich halt durch diese Serie durch, dass man am Anfang so das Setup gemacht hat für, ja, wir parodieren jetzt Harem-Anime und dann ist man aber innerhalb von 3 Episoden dazu übergegangen, Harem-Anime draus zu machen. Relativ straight, aber immer mal wieder mit so einem Augenzwinkern. Ja, wenn du sagst, dass sich das in der OVA weiter durchzieht, dann habe ich da auch, ehrlich gesagt, noch weniger Lust drauf.
Ja, ich hätte eh nicht gedacht, dass du es dir nochmal anguckst. Du Du hast ja schon abgebrochen. Nee. Ich habe dir ja nur noch mal kurz am Schluss das Lustige gezeigt. Die gute Szene doch.
Ja, ey, wie gesagt, die haben das dann einfach straight als Harem gespielt und ja, die ersten 3 Episoden und die letzten 5 Minuten lohnen sich so. Also warum sollte man sich das dann noch anschauen?
Korrekt. Höchstens vielleicht mal für den geilen Gag, dass man immer wieder die Bank mit dem Death March hört. Aber sonst.
Ja, wie gesagt, die ersten 3 Folgen.
Ja, die kommt ja noch mal öfters vor, Lukas.
Ja, aber nach den ersten 3 Folgen ist es tot, dieser
Witz. Nein, nein, wenn halt die Bank auf einmal im Chemieraum steht.
Das war auch noch innerhalb der ersten 3 Folgen, oder?
Ich glaube nämlich nicht, das war nämlich bei der 4. Person oder so.
Okay. Nee, ich weiß nur, dass die Bank dann andauernd überall auftaucht, richtig, auch im Sportsaal und so weiter. Das ist,
nee, was du wahrscheinlich meinst, war die Bücherei.
Ach so, ja, das natürlich auch.
Naja, auf jeden Fall war nett, aber muss man sich echt nicht angucken. Und so lustig ist es auch nicht als Harem. Und da gibt es auf jeden Fall Besseres.
Okay, gut. Dann wollte ich noch Hibiko Euphonium gucken, die erste und die zweite Staffel, damit wir heute drüber reden können. Ich habe leider nur die erste Staffel geschafft, weil zeitlich dann doch in der letzten Woche noch einiges eskaliert ist. Aber wir können über die erste Staffel reden und das hatten wir uns auch vorgenommen, richtig?
Richtig. Ist zwar bei mir jetzt auch schon 5 Jahre her. Man kann es nochmal, oder? Das war wirklich 2015,
nee, 2015 oder? War die erste Staffel.
Ja, also 5 Jahre.
Ja. Mann. Dazu muss ich kurz anmerken. Wenn du versuchst, es bei Crunchyroll zu suchen und du tippst Hibike ein, findet das nichts.
Du musst Sound Euphonium
eingeben.
Ach, Lukas.
Und dann muss ich kurz mal echt nochmal über Crunchyroll mich aufregen. Weil überall sonst, wenn du irgendwie den Originaltitel eintippst, dann findet das das. Ich bin sogar so weit gegangen, bei Letterboxd, wo ich meine Filme katalogisiere, wenn du zu einem deutschen Film den japanischen Titel in Romanji eintippst, findet der diesen Film. Wie kann das denn dann sein, dass Crunchyroll, die sich an Anime-Fans wenden, die sowieso häufig zumindest Teile des Originaltitels suchen, dass das dann nicht funktioniert. Das kann mir doch keiner erzählen.
Darum.
Ich meine sogar, mein Anime-List kriegt es doch auch hin.
Also ich gebe immer die Sachen, also den Namen plus Crunchyroll bei Google ein, weil dann kommt man auf die Crunchyroll-Seite, egal wie es heißt. Weil ich auch schon öfters hatte, dass halt da immer nur die englischen Titel und so weiter. Gerade weil Sound Euphonium ist ja auch noch, glaube ich, ich weiß gar nicht, meistens irgendwie in den japanischen Sachen, die haben ja auch nochmal einen englischen Titel oder als Untertitel oder sowas drin, das ist immer sehr verwirrend darum. Kann ich auch manchmal schon verstehen, wenn dann irgendwie sich denkt, Crunchyroll oder Wakanim oder so.
Ja. Ich sag nur, das hat mich ganz schön geärgert, weil das heißt halt einfach Hibiko Euphonium. Wenn du mit irgendjemandem darüber redest, dann nennst du den Titel.
Ja, auf jeden Fall Lukas nächstes Mal bei Google eingeben und dann kannst du schnell in die Playlist reintun.
Ja, aber ich wenn ich Anime gucken will, dann gehe ich immer zuerst auf Google. Das ist ganz normal. Nicht irgendwie auf den Service, der die Show hat. Das wäre ja quatschig. Das macht ja keiner.
Ich sehe gerade hier, sind es 14 Episoden. War das noch die OVA, die dazugekommen ist?
Ja.
Interessant.
Hattest du die geschaut?
Ich weiß es nämlich nicht mehr. Es kann sein, dass ich die geschaut habe. Es kann auch sein, dass ich nicht geschaut habe.
Ich habe die nämlich nicht geschaut.
Hast du gerade gesehen? Oh, das ist wirklich schon die 14. Episode.
Nee, ich habe die nicht geschaut, weil ich dachte, du hast die auch nicht geschaut. Also, an wie viel kannst du dich von Staffel 1 denn noch erinnern?
Ich habe ja schon gesagt, dass du es auch nicht komplett schauen musst, weil ja die beiden Staffeln so ein bisschen andere Thematiken haben. Staffel 1 ist ja so ein bisschen, würde ich sagen, wo es darum geht, dass man sich verbessern will, sich selbst, sag ich mal, auch so finden will, was mal gut ist. Wenn du mir zustimmen würdest, kannst immer gerne dazwischen gehen, weil du hast du bist recht neu. Und endet halt mit es endet mit dem Konzert am Schluss, müsste, glaube ich, gewesen sein.
Oder? Ja, genau.
Also für den Wettbewerb. Und zum Beispiel die Listener Bluebird Charaktere kommen auch erst in der zweiten Staffel vor. Da muss ich immer gucken, okay, wer kann nochmal. Das waren, glaube ich, jetzt dann. Oder? Müsste, glaube ich, erst in der zweiten Staffel gewesen sein. Wahrscheinlich. Kyoani ist auch ein bisschen so schwierig. Okay, wer ist jetzt nochmal Nebencharakter gewesen? Weil alle Charaktere im Hintergrund haben richtig gute Character Designs, die alle einfach normal Charaktere sein könnten. Nebencharaktere, Hauptcharaktere von der Serie. Ist immer ein bisschen schwierig, dann so rauszufinden, okay, wer gehört jetzt so dazu und wo, was? Ich weiß auf jeden Fall zumindest, dass der Arc von den beiden, Lysicera, in der zweiten Staffel erst ist. Darum, das kommt mir nicht drin vor.
Okay.
Und speziell geht's halt dann um Rena und Kumiko, wie sie sich beide aneinander, sag ich mal, verbessern und auch den ganzen Club so ein bisschen auf Stramm kriegen.
ich muss sagen, das muss ich auch noch dazu sagen, ich habe nur Folge 10 bis 13 geguckt, weil die Folgen vorher hatte ich schon mal geschaut und dann auf On Hold gesetzt. Schon mit der Intention, das irgendwann weiter zu gucken. Und als ich dann angefangen habe, das beziehungsweise als ich anfangen wollte, das zu schauen, habe ich überlegt, schaue ich es jetzt nochmal von Folge 1. Ich weiß so ungefähr, was passiert ist. Und habe dann überlegt, okay, ich schaue die Folge, bei der ich stehen geblieben bin. Und wenn ich dann merke, okay, es macht Sinn, ich weiß, was vorher passiert ist, muss ich den Rest nicht auch noch angucken. Und dabei ist mir aufgefallen, wie gut Typik Euphonium das hinkriegt, mit ein paar wenigen Bildern einen Rückblick zu erzeugen, bei dem dir sofort klar wird, was los war. Weil die einfach eine emotionale Stimmung einfangen, die in dieser Situation passiert ist. Sie fangen die wichtigsten Schlagworte ein. Alles in Bildern, in der Regel kein Ton. Also in der Regel sagt niemand was. Und durch das, dass die Bilder halt auch so beeindruckend sind, fällt einem auch Jahre später noch ein, okay, das war das und das und das ist passiert. Obwohl du wirklich in der Zwischenzeit buchstäblich nie über diese Serie nachgedacht hast. Deswegen, das fand ich äußerst beeindruckend. Genau. Und im Prinzip, wo ich stehen geblieben bin, ist dieses Trompeten-Solo-Vorspiel. Ja. Wo dann entschieden wird, wer da das Solo spielen soll. Und von da ab ist dann im Prinzip, das ist so ein bisschen der Abschluss von einem Character-Arc von Rena und danach kommt nur noch so ein Kumiko-Character-Arc. Hat mir aber dann doch nochmal sehr gefallen. Vor allem ist mir dabei aufgefallen, dass während in der ersten Hälfte, die ich ja hauptsächlich geguckt habe, eher so ein bisschen, Band, Slice of Life ist ja in der zweiten Hälfte von der ersten Staffel dann eher so dieses Leistungsdruck, dieses, hey, das ist meine letzte Chance, noch Solo zu spielen, oder hey, ich krieg diese Stelle nicht hin, aber ich will die unbedingt hinbekommen. Das ist so ein bisschen dann der Ton, für den die Folgen gehen, die ich dann noch angeschaut habe. Fand ich ganz interessant, weil ich das nicht mehr so im Kopf hatte. Ich meine, in der ersten Hälfte sind auch noch ein paar wichtige Sachen passiert. Also wirklich diesen Umschwung gab es dann bei dieser Feuerwerksszene, wenn du weißt, was ich meine, wo die den Berg hochgelaufen sind.
Okay, weil es gibt auch noch andere Feuerwerksszenen,
gefragt. Da hätte ich so die Linie gezogen zwischen, es ist noch Slice of Life, es ist noch alles relativ leichtherzig, relativ happy, obwohl da diese eine ist, die so ein bisschen düster daherkommt, so ein bisschen sich selbst Druck macht. Und dort schlägt es dann halt so ein bisschen um, wo man dann mehr Einblick in diese Welt mit Leistungsdruck bekommt, was ja auch total Sinn macht, weil dann eine gewisse Freundschaftsstruktur entstanden ist, die natürlich den Hauptcharakteren einen deutlich stärkeren Einblick eben in genau diese Leistungsdruckwelt verschafft. Ich versuche das möglichst wenig gerade zu spoilern, sodass es aber Leute verstehen, die es gesehen haben, und Leute, die es nicht gesehen haben, verstehen. Also, ich habe das Gefühl, das funktioniert gerade nicht so richtig. Kannst du mir gerne helfen?
Ja, also, was ich auf jeden Fall sagen will, dadurch, dass erstmal auch QAnon das Ganze macht, ist das einfach audiovisuell ein fucking Brett. Es sieht einfach so scheiße gut aus, hört sich scheiße gut an.
Muss man das überhaupt noch dazu sagen?
Ja, ich weiß nicht, hatten wir schon QAnon erwähnt, weil das muss man einfach sagen, es ist so fucking großartig. Und das ist gerade also für sowas Slice of Life-iges, wo es dann um Charakteranimationen und so weiter geht, um die kleineren Dinge am Menschen, ist einfach, oh Gott, ich könnte mich einfach in diese Serie reinlegen, die ist einfach so gut. Und für mich muss ich auch zum Beispiel sagen, dass, glaube ich, von den QAnon-Serien könnte das vielleicht meine Lieblingsserie, also wenn ich jetzt 1 und 2 so zusammennehme, sein, weil Violet Evergarden...
Da hat es bei mir deutlich schwereren Stand.
Okay, weil Violet Evergarden...
einfach so fantastisch ist.
Ja, aber Violet Evergarden hat bei mir, große Highs, hat aber auch viel, sieht zwar super schön aus, aber durch dieses ganze eher realistischere Setting und speziell die Charakterentwicklung von Kumiko ist für mich Sound Euphonium echt, echt richtig stark, kann ich gleich noch drauf eingehen. Und dann K-On! Ist natürlich für Slice of Life sehr gut. Also da ist es auf jeden Fall non plus ultra, wenn es nur darum geht zu entspannen, beziehungsweise vielleicht noch bei Asusas Song, noch irgendwie zu weinen am Schluss. Aber da ist auf jeden Fall, es gibt halt so viele, zumindest wenn ich jetzt an die erste Staffel denke, auch so, was oft so natürlich immer als Money Shot bezeichnet wird und so weiter, ist einmal natürlich mit dem ersten Budget Smile, wo Rena halt auf der Straße mit Kumiko dasteht und sie anlächelt. Dann halt, hast du ja schon gesagt, die ganze Szene, wo sie hochlaufen und halt oben auf dem Berg sind. Dann halt...
ist eine der romantischsten Szenen zwischen einem nicht bestätigten Couple.
Ja, dann wo Kumiko so frustriert ist und rennt, die Szene.
Mhm.
Dann hast du ja schon gesagt, mit auch ganz, meistens wenn irgendwie Rena irgendwie Trompete spielt oder sowas, oder halt, die hast du ja auch gerade gesehen, mit beim Vorspielen, und als Kumiko sie nochmal bestärkt.
Da muss ich auch kurz nochmal was sagen. Normalerweise, wenn in Filmen klargemacht werden soll, hey, eine Person spielt besser ein Instrument als eine andere Person, dann hat man immer so das Gefühl, die Person, die schlechter sein soll, die spielt Kraut und Rüben, die spielt, als hätte sie das Instrument noch nie angefasst. Und die andere Person spielt dann gerade so, ja, okay. Die Person kann das Instrument spielen, aber vielleicht auch noch nicht so ewig. Wenn in Hibiko Euphonium sowas passiert, wird dir klar, wer besser ist und wer schlechter ist, aber die spielen trotzdem beide auf einem fucking hohen Niveau. Also auf einem Niveau, wo du wo du sagst, okay, das würde ich mir jetzt so anhören.
Mhm.
Und diese feine Nuance, dass das bei jemandem, der so der jetzt nicht unbedingt das schärfste Ohr hat, wie bei mir jetzt, dass das da ankommt und dass das da ordentlich ankommt. Natürlich hat es auch ein bisschen was mit Animation und so weiter noch zu tun, aber diese Nuance hinzukriegen ist fucking schwer, und dass sie das so gut gemacht haben, muss man echt eigentlich nochmal applaudieren, ne?
Mhm. Und halt das Ganze für mich herausstechend ist einfach Kumiko als Charakter. Erstmal ihre Synchronsprecherin, ihr VA ist einfach so großartig. Nicht umsonst gibt's diese 2-3 YouTube-Videos, die 20 Minuten lang geht, mit Kumiko-Noises. Richtig.
Ja.
Weil die einfach, sie ist so gut in der Rolle drin, und will ich auch kurz erwähnen, darum mag ich sie auch sehr, sehr gerne als Voss in Land of Lustrous. Und sie ist einfach dieser Charakter, und einfach diese ganze Thematik mit verbessern, Ambitionen haben überhaupt, weil das war ja am Anfang, dass keine Ambition gehabt wurde und dann sie komplett frustriert ist, dass sie nicht besser wird, beziehungsweise halt es nicht schafft und nicht weiß, was sie tun soll. Also an sich tun soll. Soll sie jetzt irgendwas spielen soll, jetzt schulmäßig irgendwas machen etc. pp., dass man halt in dieser Zeit ist, wo man noch keine wirkliche Orientierung hat und dann findet man jemand, der halt weiß, was sie will und sich verbessern will und gut sein will, Ambitionen hat und wie das sich halt alles auch auf die ganzen anderen Charaktere auswirkt und sich entwickelt. Und jetzt, zweite Staffel, können wir natürlich noch nicht viel sagen. Oder kann ich mir jetzt noch nicht viel sagen, was da noch so kommt.
Ja.
Aber das ist auch so, ach Gott, wenn ich jetzt auch schon dran denken müsste, dass die immer noch nicht den dritten Film haben, regt mich auch ein bisschen auf. Ja. Nee, aber halt so, ach Gott. Ich glaube, das war auch die Szene schon in der ersten Staffel, wo sie im Zug oder in der Bahn anfängt zu weinen. War das in der? Oder kam das erst
nicht? Ich meine schon.
Okay, aber ist auch so eine gute Szene, ach Gott. Auch mit ihrer Schwester, wie das ganze Verhältnis ist und so weiter. Ach, das ist so super alles.
Ja, obwohl das jetzt, es kam zwar dran, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, vielleicht sogar noch.
Kommt alles noch in der nächsten Staffel.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht, es ist, diese Art von Musik hört man nicht so oft. Diese Art an Charaktere zusammen, dieses Charakterzusammenspiel, vor allem mit so vielen Charakteren, wobei auch wirklich fast jeder eine sehr wichtige Rolle einnimmt, zumindest für einen Arc, finde ich gut. Also Hibiko Euphonium ist echt gut gemacht und macht auch echt Spaß, zieht einen auch echt ein bisschen rein. Aber ich würde sagen, man sollte Zeit mitbringen, wenn man sich das anschauen möchte. Und man sollte vielleicht auch schon ein bisschen, das sollte vielleicht nicht unbedingt der erste Anime sein, den man sich anguckt, oder der erste Anime in dem Genre sein, den man sich anguckt.
Ja, weil man dann versaut ist, weil er so gut aussieht, gell, Lukas, das meinst du deswegen?
zum einen das, zum anderen, es hat ein paar Stellen, wo es sich ein bisschen auch zieht, was aber durch die wunderbare Animation und die wunderbare Optik und auch vor allem den Sound, Sound Euphonium. Danke. Was auch durch dieses ganze Zusammenspiel eben dann geklettet wird, also da, wo man vielleicht noch so ein paar Längen spüren würde, ist man einfach beeindruckt von dem, was man sieht. Was, glaube ich, nicht der Fall ist, wenn das einer der ersten Anime ist, den man sieht. Da hat man dann einfach so das Gefühl, okay, es zieht sich. Und alles, was man danach kommt, guckt, sieht scheiße aus. Ne? deswegen ist es bei mir, ist halt so eine Phase gefallen, wo ich im Jahr 10 Anime 20, Anime maximal geschaut habe. Und da war das dann halt für mich so ein bisschen, okay, es zieht sich teilweise echt, ich habe auch andere Sachen zu tun jetzt, ne? Deswegen habe ich es auf On Hold gesetzt, was, wie ich jetzt weiß, ein Fehler war. Aber naja, kann man nichts machen. Ich würde euch empfehlen, das anzuschauen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und ja, genau.
Ja, ich kann es auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ich freue mich dann jetzt auch, wenn du dann die zweite Staffel geguckt hast, dass du dann auch dich die ganze Zeit beschweren kannst, dass der dritte Film endlich mal rauskommen soll.
Ja, aber vorher reden wir dann über Dragon Maid, okay?
Ja. Weiß ich dann noch den Leuten, die es vielleicht sich dann angeschaut haben, ich glaube, dann muss man nur erste Staffel oder auch die zweite Staffel gesehen haben. Und zwar von einem Anime-YouTuber, glaube ich, als Lieblings-Anime-YouTuber empfehlen, und zwar Under the Scope. YouTube-Video geht 20 Minuten, ein Video-Essay. How it warms my heart, why Hibiko Euphonium is my favorite anime. Ist ein richtig gutes Video-Essay und er drückt es auf jeden Fall auf Englisch eloquenter aus, als wir es jemals könnten und würde ich auf jeden Fall stark empfehlen. Ja. Gut, dann,
okay, Lukas. Gut. Ja.
Willst du noch was sagen oder bist du dann jetzt auch mit deinem Fazit so fertig, weil du bist ja das nicht ganz durch mit der zweiten Staffel.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich möchte eigentlich noch so viel zu Hibiko Euphonium sagen, aber ich finde es gerade noch ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen. Vielleicht nach der zweiten Staffel kann ich noch mal ausgiebiger darüber reden und oder dann können wir ja auch sagen, so in einem halben Jahr oder so, guckt wieder rein. Dann habe ich es bestimmt auch geguckt.
Oder Lukas, wenn wir dann den kompletten Kyoani Rewatch machen, dann kommt das ja irgendwann auch noch mal. Warte.
Das würde ich mir sowieso wünschen, dass wir irgendwie sowas in der Art mal machen.
Ja, mache ich dann, so wenn ich mal wieder Lust und Zeit habe.
Nee, ich meine nicht kompletter Kyoto Anime Rewatch, vielleicht nicht unbedingt, aber dass wir uns halt irgendwo ein Thema oder ein Studio aussuchen und dann irgendwie so 3-4 Sachen.
Was? Nee, das war schon gemeint. Irgendwann will ich schon nochmal den KyoAni Rewatch komplett machen.
Den kompletten
machen,
Katalog.
Ja, habe ich schon vor. Komplett von den ersten kleinen OVAs. Also, wir wissen natürlich jetzt nicht, wo sie als Farbstudio mitgearbeitet haben. Das natürlich nicht, sondern nur ihre eigenen Werke.
Ja, okay, allein für Dragon Maid und Nichicho wird es sich auf jeden Fall schon lohnen. Howie natürlich. Hibike dann.
Da gibt es genug, gerade die Anfangssachen sind ja auch noch.
Auch als Rewatch,
Planet.
Ganzen K-On!-Sachen.
Ja, ja, du musst natürlich ja, als Rewatch, die meisten Sachen habe ich halt auch nicht geguckt.
Also, ich würde fast behaupten, dass wir uns da erstmal ein Studio aussuchen sollten, was nicht so viele Sachen gemacht hat.
Da gibt es nicht so viele.
Und vor allem nicht so viele gute
Studio
Sachen.
Studio Nut kannst du vielleicht nehmen. Das ist noch nicht so alt.
Mm. Ja. Ich bin interessiert.
Da haben wir, glaube ich, schon die meisten Sachen sogar geguckt, oder?
Das kann gut sein.
Naja.
Ja. Gut, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Wir sind auch schon eine gute Stunde dabei.
Mhm, ist richtig.
Alles klar. Gut, dann würde ich mich schon mal verabschieden und euch mit dem Julian allein lassen. Ich war der Tetz oder Lukas und unter der Tetz bzw. @dertetz findet ihr mich auch auf Twitter und als der Tetz natürlich auch auf meiner Animelist. Da könnt ihr dann auch live meinen Fortschritt mit Hibike Euphonium Staffel 2 verfolgen. ja, genau. Ciao.
Gut, ich war Julian, mich findet man unter Lukeol, L-U-K-E-O-H-L, auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Erscheinung der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenziert in Deutschland sind Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Yoka, Aria the Animation, Monogatari aus Obako und Kizu Monogatari, Natsume Book of Friends, Penguin City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of Lustrous, Kanyo Kyokai, Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Promare und der dritte Hibike Euphonium Movie.